Verletzungen zu verhindern.
Das Gesetz stärkt Menschenrechte und den Umweltschutz. Dazu zählen der Schutz vor Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung, der Schutz vor Landraub, der Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Recht auf faire Löhne, das Recht, Gewerkschaften zu bilden, der Schutz vor umweltrechtlichen Verstößen.
So, die Idee.
Ein zentrales Instrument des Lieferkettengesetzes ist der Beschwerdemechanismus. Darüber können Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in globalen Lieferketten eingereicht werden. Wenn eine Beschwerde gegen ein Unternehmen eingereicht wird, muss dieses den Fall prüfen und den Zulieferer zur Verantwortung ziehen oder im Extremfall Handelsbeziehungen ganz abbrechen. Diesen Weg sind die Initiative Romero zusammen mit Johnny Rivas und einer weiteren Person gegangen. Die Beschwerde richtet sich gegen mehrere Unternehmen, die Palmöl von Linan beziehen. Allen voran die Agrarriesen ADM und Cargill. Außerdem stehen weitere bekannte Marken wie Nestlé, BASF, PepsiCo, die Supermarktketten Rewe, Aldi, Lidl, Edeka und Kaufland und zwei andere globale Player der Agrarindustrie, Bunch Global und Louis Dreyfus Company, auf der Liste.
Das Ziel ist, dass es eine Bemühungspflicht gibt für Unternehmen, dass sie darauf hinarbeiten, dass es eben zu Verbesserungen kommt,
sagt Anne Stresser. Sie ist eine der Mitarbeitenden der Initiative Romero, die Johnny Rivas Organisation Plataforma Agraria seit 2 Jahren im Prozess gegen Dinant und die deutschen Handelspartner des Unternehmens begleitet. Dinant ist das größte Palmölunternehmen von Honduras. Es verfügt laut dem Palmölbericht der Initiative Romero von 2024 über insgesamt 41.000 Hektar Palmölplantagen, wenn man kooperierende Unternehmen mitzählt. Das ist circa die Hälfte der Gesamtfläche von Berlin.
Und zugleich steht der Palmölkonzern für ein System aus Gewalt. Johnny Rivas erklärt.
Es que estas empresas, cuando hablamos de que son criminales,
wenn wir sagen, dass diese Unternehmen kriminell sind, meinen wir damit, dass sie über ihre Sicherheitsfirmen Verbindungen zu kriminellen Strukturen und dem organisierten Verbrechen haben. Im Maguantal wurden in den letzten 15 Jahren 200 unserer Mitstreiter ermordet. Am 24. Dezember 2024 haben um die 30 schwer bewaffnete Männer eine Kooperative angegriffen und mehrere hundert Familien vertrieben. Wir erleben als Personen, die das Territorium verteidigen, schreckliche Gewalt.
Anfang dieses Jahres hat sich leider die Situation im Maguantal nochmal deutlich zugespitzt. Es kam zu gewaltsamen Vertreibungen von ca. 500 Familien und zur Tötung mehrerer Mitglieder von lokalen Kooperativen.
Berichtet Anne Stresser. Und Dinant bildet dabei nur die Spitze des Eisbergs. Denn die Produktion von Palmöl geht auch anderswo systematisch mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung einher. Es ist nicht die Ausnahme, sondern ein System.
Der Anbau in Monokulturen auf riesigen Flächen zerstört die Böden und die Artenvielfalt. Er schluckt enorme Mengen Wasser und kommt nur durch den massiven Einsatz von Pestiziden aus, die Umwelt bei Produktion und Gebrauch vergiften. Für Monokulturen werden zudem oft uralte Wälder gerodet. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft, mit der viele Menschen sich und ihre Familien ernähren, hat unter diesen Bedingungen der Umweltzerstörung und des Landraubs kaum noch eine Chance.
Derweil steigt der globale Konsum von Palmöl weiter. Der Verbrauch pflanzlicher Öle ist in den vergangenen 15 Jahren um 75% angestiegen. Die Palmölnutzung dabei mehr als jegliche andere.
Anne Stresser betont die Bedeutung der globalen Agrarindustrie und ihrer Handelsbeziehungen für die Entwicklungen des Palmölgeschäfts. Besonders mächtig ist dabei eine Gruppe von 4 Konzernen, die als sogenannte ABCD-Gruppe bekannt ist.
In der Agrarindustrie konzentriert sich die Macht eben auf 4 große Unternehmen. Das ist zum einen eben ADM und Cargill, dann noch die Louis Dreyfus Company und Bunge. Das sind die, die im globalen Zusammenspiel eben ganz viel gewinnen, was einmal es angeht, die Vermarktung von Inputs für die Agrarindustrie, aber eben auch die Weitervermarktung und Produktion von diesen Lebensmitteln.
Die Verantwortung der Agrarkonzerne endet nicht auf der Plantage. Sie produzieren die Pestizide, handeln mit dem Palmöl, verarbeiten es weiter und sorgen dafür, dass es am Ende auch in deutschen Supermarktregalen landet.
Bei Palmöl, aber auch bei anderen Kulturen wie zum Beispiel Soja, die vorzugsweise als Monokulturen angebaut werden, ist es eben so, dass es für den Markt letzten Endes profitreich ist, das auf großen Flächen anzubauen. Das sind die sogenannten Flexcrops, die eben nicht nur in Lebensmitteln stecken, sondern die für ganz vielfältige Produkte zum Einsatz kommen können. Flexcrops oder auch Cashcrops, weil sie primär eben auch eigentlich gar nicht dafür produziert werden, um Menschen zu ernähren, sondern der Fokus liegt wirklich auf der Generation von Profit.
Es ist ein klassisches Beispiel für Agrarextraktivismus. Große Unternehmen bauen auf Kosten der Umwelt und der Menschen vor Ort Monokulturen an. Die Produkte werden als Rohstoff exportiert oder in unternehmenseigenen Raffinerien verfeinert und dann als Tiernahrung, Kraftstoff oder Bestandteil von Kosmetikprodukten im globalen Norden weiterverkauft.
Dabei ist eines der Argumente, die häufig für die Verteidigung der riesigen Monokulturen angeführt werden, sie seien notwendig, um die Welt zu ernähren. Doch für Anne Sträßer, wie Joni Rivas, ist das reiner Vorwand.
Die Ausbreitung von Palmöl-Monokulturen ist überhaupt nicht dafür da, Menschen zu ernähren. Man sieht es am Beispiel des Aguantals. In den 70er Jahren haben sich hier 84 Kooperativen organisiert, um Grundnahrungsmittel anzubauen. In dieser Zeit nannte man die Region die Kornkammer Zentralamerikas. Doch in den 90er Jahren wurden immer mehr Grundstücke verkauft und das Tal wurde von Palmölplantagen überflutet. Seitdem muss Honduras Nahrungsmittel importieren. Es ist offensichtlich, dass diese Unternehmen durch Monokulturen vor allem Profit machen und Reichtum konzentrieren wollen. Wenn wenige Menschen über den Großteil des Bodens verfügen, bedeutet das Armut, Migration und Gewalt für die lokalen Gemeinden, denn sie können ihre eigenen Lebensmittel nicht mehr produzieren.
Die vier schon genannten Unternehmen ADM, Cargill, Dreyfus Company und Bunch haben als globale Handelsunternehmen besonders viel Einfluss, dass sie Palmöl in riesigen Mengen handeln. Die Lieferkettenklage gegen ADM, Cargill und weitere ist daher ein möglicher Hebel zur Einflussnahme. Denn obwohl natürlich auch KonsumentInnen darauf achten können, keine Tiefkühlpizzas, Chips, Kosmetikartikel oder ähnliches mit Palmöl zu konsumieren, findet Anne Sträßer.
Und letzten Endes dürfen wir aber diese Verantwortung auch nicht an KonsumentInnen alleine abgeben, sondern hier erwarten wir eben auch von der Industrie, dass hier entsprechend die Weichen gestellt werden, dass man versucht, auch Produkte ohne Palmöl herzustellen.
Dabei kann die Lieferkettenklage helfen. Darüber hinaus bringt Joni Rivas jedoch vor allem eine Botschaft mit. Landwirtschaft sollte der Ernährung der Menschen dienen, statt den Profiten von Großunternehmen. So wie es die kooperativ organisierte Zone des Aguantals vor der Übernahme der Palmöl-Großkonzerne tat, als sie noch die Kornkammer Zentralamerikas war. Überall auf der Welt zeigen Kooperativen wie seine, wie es geht, und kämpfen für eine Zukunft, in der sie dafür nicht ihr Leben riskieren müssen.
Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la selección presidencial en las elecciones de agosto próximo.
Mit diesen Worten verkündete Boliviens Präsident Luis Arce im Mai seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Er wolle weder zur Spaltung des Wählerwillens beitragen, erklärte Arce, noch einer faschistoiden Rechten den Weg ebnen. Wegen der schweren Wirtschaftskrise hatte Arce, der 2020 noch mit 55% der Stimmen gewählt wurde, zuvor am Rückhalt der bolivianischen Bevölkerung verloren. Seine Kandidatur wäre chancenlos gewesen. In den vergangenen 3 Jahren kämpften Arce und der langjährige Präsident Evo Morales erbittert um die Kontrolle der Regierungspartei MAS, was auch soziale Bewegungen und Gewerkschaften tief spaltete. Morales, einst unangefochtener Anführer der MAS, hatte an Einfluss verloren, bestand aber auf seiner Kandidatur. Das plurinationale Verfassungsgericht verwehrte ihm diese jedoch mit der Begründung, dass die Verfassung von 2009 maximal 2 Amtsperioden erlaube. Und Morales hatte bereits für 2 Amtszeiten unter dieser neuen Verfassung regiert. Insgesamt war er sogar 3-mal gewählt worden. Ohne seine Kandidatur sei die Demokratie in Gefahr, entgegnete daraufhin Morales mehrmals. Außerdem würden ohne ihn die Wahlen nicht stattfinden können. Seine AnhängerInnen protestierten und blockierten im Juni 2 Wochen lang wichtige Landstraßen in Bolivien. In Auseinandersetzungen wurden 8 Menschen getötet. Wenn am 17. August fast 8 Millionen wahlberechtigte BolivianerInnen abstimmen, bewerben sich nun 8 Männer und keine einzige Frau um die Präsidentschaft. Als besonders aussichtsreich gelten 3 Kandidaten. Der liberale Unternehmer Samuel Doria Medina von der Alianza Unidad und der konservative Wirtschaftswissenschaftler Jorge Tuto Quiroga für die Alianza Libre wollen die Krise mit neoliberalen Maßnahmen bekämpfen, staatliche Unternehmen privatisieren und Subventionen kürzen. Beide scheiterten schon mehrmals in Wahlen an Morales und stehen nicht nur deshalb nur bedingt für einen politischen Neuanfang. Quiroga diente vor einem Vierteljahrhundert als Vizepräsident unter dem früheren Militärdiktator Hugo Banza. Nach dessen Rücktritt war er ein Jahr Übergangspräsident. Doria Medina ist 66 Jahre alt und war bereits in den 1990er Jahren Minister. Beide erreichen Umfragen zufolge etwa 20% der Stimmen, wobei Doria Medina knapp in Führung liegt. Andrónico Rodríguez gilt als Kandidat der Linken und liegt etwa 10 Prozentpunkte dahinter. Rodríguez engagierte sich früh in der Bewegung der Cocaleros und in der MAS, ist seit 2020 Senatspräsident und galt lange als politischer Ziehsohn von Evo Morales. Die beiden zerstritten sich aber, deshalb tritt Rodríguez für eine andere Partei an, die Alianza Popular. Sein eher versöhnlicher Ton könnte dem 36 Jahre alten Rodríguez helfen, Brücken in dem polarisierten Land zu schlagen. Nicht weniger Staat verspricht er, sondern einen besseren. Allerdings fiel er in den Umfragen zuletzt zurück. Vielleicht auch deshalb, weil er zahlreichen Debatten der Kandidaten fernblieb. Die MAS nominierte unterdessen den wenig populären bisherigen Innenminister Eduardo del Castillo, einen 36-jährigen Juristen. In Umfragen liegt dieser bei unter 3%. Aus derselben Generation wie Rodríguez und del Castillo stammt die 38 Jahre alte Eva Copa. Die Bürgermeisterin der Millionenstadt El Alto trat für die Bewegung der nationalen Erneuerung Morena an und war bis vor kurzem die einzige Frau im Rennen um die Präsidentschaft. Vor wenigen Tagen zog sie aber ihre Kandidatur zurück. Als Grund nannte sie die Anfeindungen, die sie als politisch aktive Frau erfahren musste. Eine Prognose, wer die Wahl gewinnt, ist schwierig. Auch weil ungewiss ist, ob und für wen die AnhängerInnen von Evo Morales stimmen werden. Morales selbst ruft dazu auf, einen ungültigen Stimmzettel abzugeben, um auf diese Weise eine große Unterstützung für ihn zu demonstrieren. Zudem gelten zahlreiche WählerInnen als noch unentschlossen. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass eine Stichwahl im Oktober notwendig wird, denn nach dem bolivianischen Wahlrecht gewinnt in der ersten Runde nur, wer die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht oder 40% bei mindestens 10 Prozentpunkten Vorsprung auf die Nummer 2.
Lo único que nos está manteniendo lejos de una crisis profunda social.
Das Einzige, was Bolivien derzeit vor einer schweren sozialen Krise bewahre, sei die Hoffnung auf die Wahlen, betonte der politische Analyst Rolando Schrupp. Denn die wirtschaftliche Lage ist ernst. Der Dollar, mit dem viele Waren des täglichen Lebens importiert werden, ist knapp. Deshalb fehlt es auch an Benzin und Diesel. Wer tanken möchte, muss dafür oft 3 bis 4 Stunden in der Schlange warten. Zudem gibt es Engpässe bei Lebensmitteln und Medikamenten, während die Inflationsrate im Juni die höchste in ganz Lateinamerika war. Diese Situation verstärkt nur noch Armut, Ungleichheit und soziale Spannungen in dem Land. Viele hoffen zudem, dass es bei dieser Wahl nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den AnhängerInnen der verschiedenen politischen Lager kommt wie 2019. Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl stand Bolivien damals am Rande eines Bürgerkriegs. In den Konfrontationen wurden mindestens 35 Menschen getötet und mehr als 800 verletzt.
Ein Fußballturnier im Norden Niedersachsens. Auf einer Zuschauertribüne sitzen Jungen und Mädchen einer C-Jugendmannschaft. Mittendrin einer ihrer Trainer, Santiago. Dass er eines Tages irgendwo in Norddeutschland auf einem Fußballplatz stehen würde, war vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar. Gemeinsam mit seiner Frau Stephanie und 2 Töchtern flüchtete die Familie 2022 aus der Nähe von Medellin nach Deutschland. Sie kamen zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung in München, danach nach Niedersachsen, Sie beantragten Asyl.
Der Vater meiner älteren Tochter arbeitet für die staatliche Gefängnisbehörde INPEC. In den Haftanstalten in Kolumbien gibt es sehr viel Korruption. Und er ist jemand, der sich nie hat bestechen lassen und der gegen korrupte Kollegen oder Vorgesetzte ausgesagt hat. Irgendwann begann ich, anonyme Anrufe zu erhalten, in denen man mich über meine Familie ausfragte. Sie wussten, dass ich ein Kind hatte, wo ich wohne. Wir merkten, dass wir beobachtet wurden, zu Hause, an der Schule meiner Tochter. Zuerst konnte ich mir das nicht erklären, bis mein Ex-Mann eines Tages auf mich zukam und sagte, hast du einmal daran gedacht, das Land zu verlassen? Dann gehe jetzt, weit weg von Lateinamerika. Wohin? Keine Ahnung, aber geh.
Wie Stephanie, Santiago und die beiden Kinder sind in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen aus Kolumbien nach Deutschland gekommen und haben Asyl beantragt. 2024 waren es laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 3.800 Personen. Im Jahr 2025 stellten bereits mehr als 1.000 Menschen einen Antrag. Damit liegt das südamerikanische Land unter den ersten 10 Herkunftsländern mit Asylanträgen. Die Gründe, warum Menschen aus Kolumbien flüchten, seien vielfältig, erklärt Caroline Moors vom Flüchtlingsrat Niedersachsen.
Also es gibt einmal halt tatsächlich häufig Personen, die in politischen Fokus gekommen sind, entweder durch Tätigkeiten wie zum Beispiel Menschenrechtsaktivismus. Andererseits gibt es auch UmweltschützerInnen, die sich zum Beispiel gegen größere Bauprojekte positionieren oder halt Vorhaben, die ihre, in der Regel sind es dann Menschen vor Ort, die ihre Orte beeinträchtigen. Das ist oft auch, dass das eher indigene Angehörige sind von indigenen Gruppen, die dadurch halt auch von staatlicher Seite massiv bedroht werden und halt auch von nicht nur staatlicher Seite, sondern auch von den Unternehmen. Natürlich jetzt nicht direkt von den Unternehmen, die diese Projekte durchführen und daran Geld verdienen, aber halt über, ich sag mal so, andere Mittelspersonen. Sowas sind Fluchtgründe, weil der Staat kann sie nicht davor beschützen. Diese staatlichen Strukturen gibt es in Kolumbien einfach nicht, die in so einer Situation dann zuverlässig Schutz bieten können.
Auch das BAMF selber beschreibt in einem Briefing die Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen sehr ausführlich und geht auf die Folgen für die Menschen vor Ort ein. Die strukturelle Gewalt in Kolumbien, heißt es dort, zeige sich in mannigfaltigen Facetten und habe Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, insbesondere in Regionen, in denen eine starke Präsenz bewaffneter Gruppen bestehe und territoriale Konflikte herrschen. Und dennoch, die Quote der Bewilligung von Asylanträgen von Menschen aus Kolumbien ist gering. Die sogenannte Gesamtschutzquote beträgt weniger als 1%. Viele KolumbianerInnen leben nur mit einer Duldung in Deutschland. 1.600 von ihnen sind derzeit von Abschiebungen bedroht. Die Initiative Recht auf Asyl, Derecho al Asilo, berät viele KolumbianerInnen, die sich in Deutschland befinden und Unterstützung in ihrem Asylverfahren brauchen. Diana Sepúlveda ist eine der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Sie kritisiert, dass die Ausländerbehörden in Deutschland Kolumbien pauschal als sicher einstuften, ohne sich im Einzelfall mit den Fluchtgründen zu beschäftigen. Darauf aber habe jede Person ein Anrecht.
Da werden überhaupt keine Gründe individuell betrachtet, sondern es gibt immer die gleiche Rückmeldung. Kolumbien ist ein sicheres Land, Kolumbien hat einen Friedensprozess gehabt, Kolumbien hat einen Friedensnobelpreisträger, in Kolumbien gibt es keinen internen Konflikt mehr. Es gibt eine unsichere Region, aber man kann überall hingehen, also es muss man nicht unbedingt, auch wenn man vertrieben ist aus der Region, kann man in anderen sicheren Orten im Land leben. Von daher gibt es keine Gründe, es ist ein Rechtsstaat, es gibt keine Gründe, einfach mal Asyl zu bekommen.
Das sah die Ausländerbehörde auch im Fall von Stephanie und Santiago so. Die Bedrohung des leiblichen Vaters und der Tochter bedeutet keine Gefahrenlage für die Mutter und den Stiefvater.
Die Ausländerbehörde sagte, unsere Situation sei weder ein Grund, um Asyl zu erteilen, noch um einen subsidiären Schutzstatus zu bekommen. Überall auf der Welt gäbe es Entführungen. Überall auf der Welt würden Menschen bedroht und Frauen und Kinder ermordet. Das könne uns genauso in jedem anderen Land passieren. Was sie nicht berücksichtigten, in Medellin gibt es viele Gangs, die sich untereinander bekämpfen. Dort kann man morgens aus dem Haus gehen und man weiß nicht, ob man abends wiederkommt.
Die zunehmende Zahl von Asylanträgen aus Kolumbien sind den Behörden, besonders in Niedersachsen, ein Dorn im Auge. Dieses Bundesland ist für die Fälle von Asylanträgen von Menschen aus Kolumbien zuständig. Entsprechend viele KolumbianerInnen leben in Niedersachsen und Kolumbien ist damit nach Syrien und der Türkei das Herkunftsland der meisten Asylsuchenden in diesem Bundesland. Die zahlreichen Fälle der KolumbianerInnen, sagte die Innenministerin des Landes Niedersachsens, Daniela Behrens von der SPD, der Hannoverschen Allgemeinen zuletzt, überlaste die Verwaltungsgerichte des Landes. Behrens hat sich deshalb an das Bundesinnenministerium gewandt. Ihre Forderung, die Visumspflicht für KolumbianerInnen wieder einführen. Denn anders als Menschen aus Syrien, Afghanistan oder vielen Ländern Afrikas, können KolumbianerInnen seit einigen Jahren mit einem Touristenvisum in die Europäische Union einreisen. Statt mit Booten über das Mittelmeer zu kommen, können sie einen Linienflug nehmen.
El objetivo de la alianza responde a la preocupación por la situación que atraviesan los migrantes, muchos de ellos que terminan siendo engañados por inescrupulosos que les ofrecen la solicitud de asilo como alternativa para ingresar a Alemania.
Die Bundesrepublik Deutschland drängt Kolumbien deshalb schon seit einiger Zeit, diese aus ihrer Sicht irreguläre Migration einzudämmen. Denn im Raum steht der unausgesprochene Vorwurf, KolumbianerInnen würden das Schengen-Visum und das Asylverfahren dazu nutzen, dauerhaft nach Deutschland zu gelangen. Erst Ende 2024 schlossen beide Länder ein Migrationsabkommen. Regelmäßig tagt eine binationale Steuerungsgruppe. So soll einerseits erreicht werden, dass weniger Menschen aus Kolumbien Asyl in Deutschland beantragen. Was Deutschland andererseits aber sehr wohl will, sind KolumbianerInnen, die zum Arbeiten, Studieren oder für eine Ausbildung nach Deutschland kommen. Anders gesagt, gesteuerte Fachkräftemigration.
Wir haben ein tolles Event veranstaltet mit hochmotivierten Pflegekräften und mehr als 30 Arbeitsverträge verteilt.
Schon seit einigen Jahren werben Wirtschaft und Politik um Fachkräfte aus Kolumbien für den deutschen Arbeitsmarkt. So wie hier im Werbevideo einer privaten Rekrutierungsfirma. Vor allem KrankenpflegerInnen, aber auch ElektrikerInnen oder ErzieherInnen sind begehrte Arbeitskräfte. Auch das Land Niedersachsen soll in Zukunft von bereits ausgebildeten Fachkräften aus Kolumbien profitieren. Unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft, die im Süden des Bundeslandes um Göttingen angesiedelt sind, wollen in Kolumbien nun verstärkt Ausschau nach qualifiziertem Personal halten. Der niedersächsische Landesarbeitsminister Andreas Filippi.
Schönen guten Morgen, 6.15 Uhr, Flughafen Bogota. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Medellin. Da werden wir heute unser Projekt Adelante Colombia auf den Weg bringen. Gemeinsam mit der IHK sind wir unterwegs und freuen uns auf einen tollen Tag.
Er reiste Anfang Juli eigens nach Kolumbien. Begleitet wurde er von einer Delegation von WirtschaftsvertreterInnen, Landtagsabgeordneten und anderen MinisterInnen. Organisiert hatte die Reise die Industrie- und Handelskammer Hannover. Über das von Filippi erwähnte Pilotprojekt Adelante Colombia sollen schon im nächsten Frühjahr die ersten kolumbianischen Arbeitskräfte nach Niedersachsen kommen. Nach der Reise sagte Filippi, Niedersachsen stärke durch die Kooperationen in Kolumbien die zwischen beiden Ländern bestehende Migrationspartnerschaft und verbessere die Möglichkeiten einer gezielten Einwanderung in den niedersächsischen Arbeitsmarkt. So könnten auch Informationen über legale Migrationswege vermittelt werden, hieß es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Caroline Moors vom Flüchtlingsrat Niedersachsen kommentiert dazu.
Also es ist ja gut, dieses Angebot zu haben für zum Beispiel Fachkräfte, die noch in Kolumbien sind, die dann unter erleichterten Bedingungen, wenn sie das möchten, hier einreisen und arbeiten möchten und hier leben möchten. An sich würde ich das jetzt nicht kritisieren, aber vor dem Hintergrund, dass halt eigentlich auch hier vor Ort viele geflüchtete Menschen, die nicht zurückkehren können aus humanitären Gründen, aus Verfolgungsgründen, vom Arbeitsmarkt und allem ausgeschlossen werden, weil ihnen mit Abschiebung gedroht wird, ist das natürlich sehr widersprüchlich.
Regierungsnahe Migrationsforscher argumentieren, eine Anerkennung der bereits in Deutschland lebenden KolumbianerInnen könne die ungesteuerte Migration weiter verstärken. Für Caroline Moors vom Flüchtlingsrat Niedersachsen ist deshalb klar, die Gleichzeitigkeit von Fachkräfteanwerbung einerseits, Ablehnung und zunehmend auch Abschiebung von Asylsuchen andererseits ist gewollt.
Klar, auf der einen Seite ist diese humanitäre Verpflichtung und dieses politische Versagen, was die Einordnung von Verfolgungsgründen in Kolumbien angeht, was ja auch gewollt ist, weil man halt eben ja, diese Beziehung hat. Und wenn man jetzt nicht gerne Menschen anerkennen möchte, dann hat man politisch immer Wege, das zu verhindern im Asylverfahren.
Diana Sepúlveda von Recht auf Asyl sieht das ähnlich. Während sich Deutschland in Kolumbien auf der einen Seite als Zielland für beruflich qualifizierte Personen präsentiere, verstärke sich der Druck auf diejenigen KolumbianerInnen, die versuchten, in Deutschland Schutz zu finden. Und ein Arbeitsvisum zu bekommen, wie es die deutsche Regierung in Kolumbien bewirbt, sei für viele Menschen in Kolumbien unerreichbar.
Da muss man einfach mal gucken, wer braucht Asyl und wer nicht. Ne? Wer ist in der Lage? Also du musst erstmal in Kolumbien die Möglichkeit haben, diese ganzen Bedingungen, was erwartet werden, um ein Arbeitsvisum zu bekommen, die musst du erstmal erfüllen, um überhaupt hierher zu kommen mit einem Arbeitserlaubnis. Ne?
Und Sepúlveda übt auch Kritik an der kolumbianischen Regierung.
Es gibt also so einen Diskurs in der kolumbianischen Botschaft über die Migranten aus Kolumbien. Die werden immer präsentiert, als wären wir nur Akademiker, Wissenschaftler, Künstler. Nee, dahinter gibt es auch andere Menschen, die Schutz brauchen. Die Asylbewerber werden vergessen. Es werden die Menschen vergessen, die keine Dokumente haben. Es werden vergessen. Es wird so wie eine gezeigt, so wie eine Elite, das wären ja nur Akademiker, eine Elite, die hier nach Deutschland kommt. Und es war tatsächlich viele Jahre auch so, ne?
Auch Stefanie und Santiago, das Elternpaar aus der Nähe von Bremen, verstehen nicht, warum es ihnen die Behörden so schwer machen, in Arbeit zu kommen. Stefanie ist Systemingenieurin, hat einen Hochschulabschluss und Berufserfahrung. Santiago hat in Kolumbien als Verkaufsleiter für große Unternehmen gearbeitet und einige Semester Biomedizintechnik studiert. Über 100 Bewerbungen habe sie schon verschickt, sagte Stefanie. Sie berichten davon, dass manche Arbeitgeber sie anstellen wollten und von endlosem Papierkram und zahllosen Behördengängen.
Wir sind sehr viele hier, die wir in Deutschland beruflich nützlich sein könnten. Aber weil wir einen bestimmten Aufenthaltsstatus haben, werden wir zu schwarzen Schafen gemacht. Als wären wir nicht würdig. Das zieht mich immer stärker runter. Wir sind ermüdet und erschöpft. In den vergangenen 2 Wochen habe ich viel geweint, ob es das alles wert war. Ich bin nicht hier, um Geld von den Behörden zu bekommen und Däumchen zu drehen. Ich will hier eine Chance bekommen, zu arbeiten und mich weiterzubilden. Das macht mich fertig. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich nicht mal als technische Assistentin nützlich sein kann.
Stefanie und Santiago leben derzeit mit einer Duldung. Der Antrag ihrer Tochter auf Asyl ist noch nicht entschieden. Gleichzeitig hören sie nun immer häufiger von unangekündigten Abschiebungen anderer KolumbianerInnen.
Ja, ich lebe wie gesagt in Berlin. Ich bin von der Berufsausbildung her Diplompädagoge, bin Psychiatrie betroffen, das heißt, ich habe selber psychiatrische Behandlung am eigenen Körper erlebt in den 1970er Jahren. Ich habe dann anschließend mich im Selbsthilfebereich engagiert, habe einen Verlag gegründet, habe viele Bücher, Artikel geschrieben, habe unter anderem das Europäische Netzwerk von Psychiatriebetroffenen gegründet und derzeit bin ich Mitglied im Fachausschuss Psychopharmaka der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Bin aktiv beim Internationalen Forum fürs Absetzen von Psychopharmaka und aktuell bin ich registriert beim gemeinsamen Bundesausschuss als Patientenvertreter.
Du bist seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aktiv?
Ja, genau, seit 1979. Da habe ich angefangen, war unzufrieden mit meiner psychiatrischen Behandlung, wollte an sich mit den Behandlern und Psychiatern darüber reden, was sie nach meiner Meinung hin besser oder anders machen können. Aber da war keinerlei Interesse dran. Und als ich Akteneinsicht haben wollte, also in meine eigene Akte, wurde mir das verweigert mit also ziemlich durchsichtigen Argumenten, worauf ich dann geklagt habe. Bin bis vor das Bundesverfassungsgericht und Europäischen Gerichtshof. Und im Rahmen deshalb bin ich dann bekannter geworden und haben sich dann Leute um mich geschert. Und wir haben dann in Berlin Anfang 1980 eine antipsychiatrische Selbsthilfegruppe gegründet.
Dieses Jahr wird die Psychiatrie-Enquete gefeiert oder 50 Jahre Psychiatrie-Enquete werden begangen. Man schaut drauf zurück. 75 hattest du dir noch nicht so viele Gedanken gemacht über Psychiatrie?
Nein, ich selber wurde erst 77 in die Psychiatrie verschleppt und habe diese alten Zustände mit den großen Bittensälen und so weiter nicht mehr erlebt. Ich war allerdings sowohl in der modernen als auch in der älteren Psychiatrie. Mich hat im Grunde genommen die Behandlung selber interessiert, nicht so dieses Drumherum. Ich bin auch eingeladen worden für die Feier zur 25-jährigen Jahrestag der Psychiatrie-Enquete damals im Bundestag. Ich habe mich dann erst mit der Psychiatrie-Enquete beschäftigt, habe auch sie gelesen und habe also gar nichts gefunden in der Enquete, ja, dass es darum ging, die Menschenrechte von Psychiatriebetroffenen zu verbessern. Es ging vielmehr immer darum, um Fragen des Leistungs- und Versicherungsrechts, des Gartenarztrechts, des Arbeitsrechts, Freiheitsentziehung und so weiter. Aber es ging nie um die Rechte der Betroffenen, dass sie gebessert werden sollten. Im Gegenteil, es war damals in der Psychiatrie-Enquete noch die Frage, ich lese es mal vor, Zitat, eine gesetzliche Regelung, die auch die Sterilisation solcher geistig behinderter Personen zulässt, die einwilligungsunfähig sind und bei denen der Eingriff in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse angezeigt ist, wäre anzustreben. Also selbst was noch die Nazis gemacht oder unter der Naziherrschaft gemacht wurde, Zwangssterilisation sollte wieder möglich werden durch die Psychiatrie-Enquete. Und was im Grunde genommen der Kern der Sache ist, durch die Enquete wurde die Psychiatrie der Neurologie zugeschlagen und die neurobiologische Grundordnung und Zuordnung der Psychiatrie wurde mit dieser Enquete festgeklopft. Dass es natürlich auch bauliche Gegebenheiten gab, die dann modernisiert wurde und wo man also nichts dagegen kann, das ist ganz prima, aber die Grundlage, die Behandlung blieb unverändert, die Menschenrechtsverletzungen blieben unverändert, weiterhin gab es eben Psychopharmaka, Elektroschock und das ist das, was für mich zählt, der Kern der Behandlung. Insofern bin ich da recht skeptisch, was die Psychiatrie-Enquete betrifft und mich lädt man sicher nicht ein zu einer Feier.
Du hast damals ja einerseits dich um deine Akteneinsicht gekümmert, hast dich hochgeklagt. Dein erstes Buch, da ging es ja um Psychopharmaka, der chemische Knebel. Das war ja auch ein Frontalangriff eigentlich auf die biologistische Psychiatrie.
Ja, es war im Grunde genommen das erste Buch von einem Psychiatriebetroffenen, also wissenschaftlich belegt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe unheimlich viel psychiatrische Literatur durchgeforstet und habe also gezeigt und nachgewiesen, wie toxisch, also wie schädlich die Behandlung mit Neuroleptika, es ging speziell um Neuroleptika, ist, die ganzen unerwünschten Wirkungen, die man so als Nebenwirkungen abtut, die Frage der Abhängigkeit, das steht alles schon in diesem Buch 1986 und das hat dann auch also sehr viel bewirkt unter Psychiatriebetroffenen, dass sie eben nachlesen konnten, verstehbar nachlesen konnten, wie schädlich die Neuroleptika-Behandlung ist.
Ein Vorwurf an die Psychiatrie-Enquete ist ja, dass durch diese Gleichstellung der somatischen mit den sogenannten psychischen Erkrankungen der Weg frei ist für eine somatische Behandlung der psychischen Erkrankungen, also eben Medikamentengabe.
Das ist das, was ich im Grunde schon gesagt habe, die Zuordnung der Psychiatrie zur Neurologie heißt eben, dass die Ursache von psychischen Problemen in Stoffwechselstörungen, in neurologischen Störungen gesehen wurde und die Leute dann eben mit körperlichen Behandlungsmaßnahmen behandelt wurden. Also Eingriffe in den Körper, in das Nervensystem. Das ist eben das Ergebnis wurde bestätigt durch die Psychiatrie-Enquete.
Also eigentlich ein Plus für die biologistische Psychiatrie. Auf der anderen Seite ist ja die Sozialpsychiatrie auch gewachsen in den Jahrzehnten seit 75 oder seit 70 eigentlich.
Die Sozialpsychiatrie bestand dann im Wesentlichen aus der Weiterführung der psychiatrischen Behandlung in die Gemeinde hinein. das soziale System auch psychiatrisch kontrolliert wurde und speziell, dass die Langzeitverabreichung kontrolliert wurde. Und die soziale Psychiatrie basiert auch auf dem biologischen Ansatz, nimmt aber auch noch für die Auslösung psychischer Probleme, psychische und soziale Probleme ins Blickfeld. Aber die soziale Psychiatrie lehrt Elektroschock und kümmert sich auch wenig um Menschenrechtsverletzungen. Ich bin ja auch Mitglied, habe ich gesagt, im Fachausschuss Psychopharmaka der Deutschen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie, und die tun sich extrem schwer, sich zu positionieren, derzeit gerade gegen zwangsweise Elektroschocks, die der Deutsche Psychiaterverein, die DGPPN, systematisch wieder einführen möchte.
Zwangsweise Elektroschock ist eine Sache, die gerade im Gespräch ist. DGPPN möchte das einführen, obwohl die WHO auch was anderes sagt.
Schon 2012 forderte die DGPPN, ähnliche Entwicklung gab es in der Schweiz, in Österreich und in Oberitalien, dass alle psychiatrischen Einrichtungen wieder Elektroschockapparate anschaffen sollen und systematisch, konsequent und vorbeugend Elektroschocken sollen. Es gab dann die entsprechende finanzielle Regelung, dass die Elektroschocks auch gut bezahlt werden. Das ist eine günstige Gelegenheit eben für Kliniken, die Probleme haben, finanziell über die Runde zu kommen. Also pro Elektroschock gibt es für den ersten 440 Euro, für jeden weiteren 340 Euro, ist dann eine Einzelbetreuung erforderlich, kommen zusätzlich 1300 Euro pro Tag dazu. Und da gibt es jetzt Kliniken, die reihenweise Elektroschocken und damit also viel Geld verdienen. Es ist auch eine Konsequenz der Toleranzbildung und Behandlungsresistenz, die es bei Neuroleptika und Antidepressiva im Laufe der Zeit gibt. Die wirken dann nicht mehr und da versuchen dann eben Psychiater mit allen Mitteln irgendwie neue Behandlungswege zu finden oder das sogenannte erstarrte System, also wenn du nicht mehr reagierst oder ich, mit Elektroschocks aufzulockern, wie sie sagen. Und da hat dann jetzt 2025 im März die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde einen Artikel geschrieben, dass Elektroschocks mit den gleichen normativen Bedingungen wie Antidepressiva und Neuroleptika verabreicht werden sollen, also quasi systematisch, und dass es dazu einen wissenschaftlich-medizinischen Konsens gäbe. Und da genau hakt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ein mit der neuen Richtlinie, die die WHO auch im März veröffentlicht hat, wo eben drin steht, Psychochirurgie und Elektroschock sollen wegen den schweren invasiven und Folgewirkungen möglichst nicht angewandt werden und sie sollen verboten werden. Die zwangsweise Verabreichung soll verboten werden. Das ist genau die entgegengesetzte Position der Psychiatervereinigung. Mhm. Und das kommt auf die Betroffenen allgemein zu, wenn sich die DGPPN-Position durchsetzt und gerichtlich bestätigt wird.
Wir sehen ja heute schon eine massive Zunahme von Menschen, denen diese Anführungsstriche Therapie angeboten wird. Und ich kriege auch immer mehr Menschen mit, die am eigenen Leib Erfahrung mit Elektroschocks haben. Bisher überwiegend freiwillig, aber die Freiwilligkeit wird ja auch die vorgebliche Freiwilligkeit unter sehr dubiosen Mitteln zum Teil hergestellt.
Ja, eine informierte Zustimmung kann man nur geben, nach vollständiger Information über Wirkungsweise und Risiken. Und da werden die Leute systematisch belogen. Ich erinnere an Annette Brühl, da kam es ein Interview in der Badischen Zeitung 2021. War damals, weiß nicht, ob sie jetzt heute noch ist, stellvertretende Chefärztin an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Und sie sagte zum Thema Elektroschock: Wir kitzeln das Hirn. Wir kitzeln das Hirn. Das hört sich ganz, ganz freundlich an. Was gemacht wird, ist, dass eben ein großer epileptischer Krampfanfall im Gehirn ausgelöst wird, der entsprechende Wirkungen hat und sogenannte Nebenwirkungen. Die Herstellerfirma Somatics aus den USA. Die stehen also auf den hierzulande gebräuchlichen Apparat Thymatron System 4 her. Die schreibt von teilweise verheerenden kognitiven Folgen, von Hirnschäden, von Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Status Epilepticus, also das eine Abfolge von epileptischen Anfällen, zwischen denen die Betroffenen nicht mehr zum Vorstand zurückkehren, von Lungenentzündung, Verschlechterung psychiatrischer Symptome, Begünstigung suizidalen Verhaltens. Das wird den Betroffenen nicht gesagt. Und der UN-Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, der sagte, die Vorenthaltung von Informationen oder die falsche Information ist eine Misshandlung und kann Foltern gleichkommen. Das trifft für die Psychiatrie und ihre Anwendung von Elektroschocks zu, genauso wie für die Verabreichung von Neuroleptika und Antidepressiva, wenn nicht gesagt wird, dass diese Substanzen mit der Zeit zu chronischen Veränderungen des Nervensystems führen können, zur Chronifizierung und Verstärkung der ursprünglichen Probleme.
Was mir da auffällt, ist das, was Psychiatrie als Therapie anbietet, also Neuroleptika, Elektroschocks und Ähnliches, das sind alles Methoden, um das Gehirn zu schädigen. Kann man das so sagen?
Nein, also es gibt Leute, die in Extremzuständen sind und die aufgeklärt sind und wo aus irgendwelchen Gründen kurzfristig irgendeine Behandlung, jetzt nicht Elektroschock, denkbar wäre. Ethisch wäre es natürlich angebracht, wenn es auch eine Alternative gäbe, so was die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, dass der Aufbau von nicht-psychiatrischen Hilfssystemen dringend nötig wäre. Aber gut, gibt es nicht. Und ob jetzt momentan ein Psychopharmakon schädlich ist oder nicht, das müssen die Betroffenen selber für sich entscheiden. Aber klar ist, dass es immer um Eingriff in natürliche Körperabläufe geht. Es wird dann gesagt, es wird ein vorhandener Stoffwechselstörung ausgeglichen, aber diese Stoffwechselstörungen sind noch nie nachgewiesen werden. Und im Grunde geht es eben immer um einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.
Du sprachst von alternativen Angeboten. Wie sehen die denn aus? Nicht psychiatrische Unterstützungsangebote, wie du sie dir vorstellst oder wie sie vielleicht auch schon erprobt sind?
Naja, es gibt hinreichend erprobte Alternativprojekte. Ich habe das in dem Buch Stadtpsychiatrie 2, das ich mit dem Psychiater Peter Stassny von 2007 herausgegeben habe, habe eine ganze Reihe aufgezählt, der offene Dialog in Finnland, das es auch hier ansatzweise gibt, Soteria-Einrichtungen, die hier aber derzeit wieder geschlossen werden, das Weglaufhaus in Berlin, die Krisenherberge in Ithaca, Bundesstaat New York, wo eben mit betroffenen Beteiligung, mit einem humanistischen Ansatz, mit Beachtung der Menschenrechte und einer sehr zurückhaltenden Anwendung von Psychopharmaka wesentlich bessere Ergebnisse erzielt wurden. Weniger Zwangseinweisung, weniger Psychopharmaka, weniger Verluste von Arbeitsplätzen. Aber diese evaluierten, also überprüften, auch günstigeren Angebote, die werden einfach nicht umgesetzt hierzulande, weil eben die Pharmaindustrie und die biologische Psychiatrie kein Interesse haben, ihr System Wahlmöglichkeiten zuzulassen, damit, da haben die kein Interesse und eigentlich müsste die Bundesregierung, die ja auch, wo der Bundestag die UN-Behindertenrechtskonvention angenommen hat und die quasi Gesetzeskraft hat, die müssten solche Einrichtungen, Alternativen aufbauen, aber sie machen sie nicht. Und es ist kaum jemand da, der diesen Aufbau einfordert. In meinem neuen Buch, Humanistische Antipsychiatrie, habe ich auch solche Alternativprojekte, betroffenenorientierte Projekte dargestellt. Aber mehr kann ich nicht machen. Ich kann es nicht aus dem Ärmel schütteln. Und was man aber jetzt schon machen kann, ist also eine Vorausverfügung. Ich habe das System der psychosozialen Patientenverfügung entwickelt. Das ist eine ergebnisoffene Verfügung, wo man also reinschreiben kann, wie man nicht behandelt werden möchte, sollte man in die Psychiatrie kommen und man kann auch reinschreiben, also welche Maßnahmen man gerne an sich selbst vollzogen hätte. Und da gibt es ja auch diese Aufklärungsbögen, Neuroleptika und Antiresifa von diversen psychiatrischen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz. Und die schreiben ja auch, was jetzt schon Psychiater mit gutem Willen in der Psychiatrie machen könnten, wenn die Leute keine Psychopharmaka wollen. Also ich habe eine ganze Latte aufgezählt in der Patientenverfügung, was möglich ist, was man dann ankreuzen kann und versuchen kann, damit das in der Krise so das Selbstbestimmungsrecht weitestgehend möglich gewahrt bleibt.
Du hast jetzt schon dein neues Buch erwähnt, Humanistische Antipsychiatrie, das jetzt gerade rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das nur mit dem Jahrestag 50 Jahre Psychiatrie-Enquete oder mit seinem persönlichen Jahrestag zu tun hat.
An sich hatte ich das geplant, so mit dem Thema Texte aus 45 Jahren, also meinen 45 Jahren. Mit der Zeit habe ich gemerkt, es ist auch noch 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, das hat sich so ergeben. An sich wollte ich mir selber ein Geschenk für meinen anstehenden 75. Geburtstag machen, sowas wie eine Festschrift, macht ja niemand für mich, also da sollte es auch. Und da habe ich selber teilweise alte, neue Texte zusammengestellt, gekürzt, auch teilweise aktualisiert, sind auch ein paar Texte neu dazugekommen, um das, was ich humanistische Antipsychiatrie nenne, als quasi Essenz meiner Schaffensperiode der letzten 45 Jahre vorzustellen. Und viele Texte sind für mich auch wichtige Texte, sind in kleinen Zeitschriften erschienen, die sonst verloren werden. Und die finden Sie auch alle, findest du alle übersichtlich in diesem Buch. Mhm. Ich habe auch einen prominenten Geleitwortschreiber gefunden, Martin Zinkler, der ist der Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen im Subkomitee zur Verhinderung von Folter. Und er hat auch geschrieben, und es hat mich ausgesprochen gefreut, dass ich inzwischen eindeutige Positionierung der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation zur Psychiatrie vorweggenommen und beeinflusst habe. Für beide Organisationen, das schreibt er, ist es heute unstrittig, dass psychopharmakologische Behandlungen nur unter informierter Einwilligung erfolgen können, dass es keine stellvertretenden Einwilligungen mehr geben darf, dass Zwangsmaßnahmen abzuschaffen sind und jede Unterstützung dem Willen und den Präferenzen der betreffenden Person entsprechen muss. Wenn ich dazu beigetragen habe, dann freut es mich sehr.
Humanistische Antipsychiatrie wirst du in dem Buch erklären. Kannst du es in kurzen Worten zusammenfassen, was das heißt?
Humanistische Antipsychiatrie geht es um Antworten auf die Frage, wie Menschen in psychischer Not bestmöglich geholfen werden kann, beziehungsweise sie sich geschützt vor psychiatrischer Gewalt selbst helfen könnten. Sie unterscheidet sich von der alten, akademisch und patriarchalisch geprägten Antipsychiatrie durch die Wertschätzung der Erfahrungen Psychiatriebetroffener, durch die Überwindung einer männlich dominierten Perspektive, speziell aus reichen Ländern, und die Förderung der Mitarbeit am Aufbau menschenrechtsbasierter Unterstützungsformen. Darum geht es im Grunde genommen. Und ich habe das Buch, also ein recht dickes Buch geworden, fast 400 Seiten aufgegliedert in spezielle Sektionen, auch am Anfang über meine eigene Geschichte, was ich alles gemacht habe und wie ich im Grunde zu dem wurde, wer ich jetzt bin, und dann eben die einzelnen Aspekte der humanistischen Antipsychiatrie, Kritik der Diagnostik, Schaffung von Rechtssicherheit, Gleichheit vor dem Recht, Wirkungsweise in Schäden von Psychopharmaka, von Elektroschocks, Thema Absetzen spielt eine große Rolle, Wertschätzung von Vielfalt und so weiter und so fort. Also ich bin ganz stolz auf das Buch und ist jetzt ganz, ganz aktuell erschienen.
Du hast ja im Laufe der Jahre, Jahrzehnte auch viel mit der Selbsthilfebewegung oder mit verschiedenen Organisationen dort zu tun gehabt, hast zum Teil Organisationen auch mit begründet. Hast du eine Idee, warum aus der Perspektive der Psychiatrie-Erfahrenen so wenig kommt? Oder wie schätzt du das ein, was aus dieser Perspektive kommt zurzeit?
Naja, ich habe mich aus den meisten Organisationen zurückgezogen, speziell aus dem Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Ganz allgemein ist es ein Problem, dass oft Leute in die Vorstände gewählt werden, die wenig Kompetenz haben. Man ist jetzt froh, wenn irgendjemand die Arbeit macht. Und es gibt dann Leute in Vorständen, die haben sich so eine gewisse Position aufgebaut und sichern die und setzen ihre Meinung durch. Viele Konflikte gibt es auch in Selbsthilfegruppen. Also wenn sich Menschen öffnen und sich selbst als eigene Verletzlichkeiten preisgeben, dann sind sie ja in einer Gruppe, die nicht per se aus den besseren Menschen besteht, nur weil sie eine psychiatrische Diagnose haben. Und wenn man dann merkt, dass andere Leute zwar die gleiche Diagnose, aber völlig andere Erfahrungen, Bewertungen haben, dann gibt es relativ leicht Verletzungen, Streit, Mobbing und so weiter. Und angesichts des riesigen Reservoirs an Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und Erfahrungen, meist schlechten Erfahrungen, ist es eine Tragik, dass die Selbsthilfebewegung also dermaßen klein ist.
Hast du Hoffnung, dass sich in der Psychiatrie auch was zum Positiven bewegt? Oder was denkst du, was müsste passieren, damit die Menschenrechtsverletzungen...
ist beängstigend. Thema Elektroschock haben wir schon drüber geredet. Psychiater arbeiten an Eingriffen in die Genetik, weil sie jetzt eben entsprechend dem medizinischen Stand der Wissenschaft eben auch da versuchen, irgendwas in den Genen umzupuschen. Sie versuchen andere Stoffe, teilweise auch ältere, wieder hochfähig zu machen. LSD, das Pilzgift Psilocybin oder Anästhetika wie Esketamin, immer so aus der Erfahrung, dass sie mit ihrem herkömmlichen Psychopharmaka irgendwie nicht weiterkommen. Die Engstirnigkeit ist aber nach wie vor da. Und also wenn es irgendeine Entwicklung gäbe, dann käme die von außen über die WHO, die aber also jetzt keine direktive Kraft hat, oder über die UN-Behindertenkonvention. Das wäre noch am wirksamsten, weil die auch Rechtsgrundlage hierzulande geworden ist. Es ist nicht einfach, sich in die Behindertenkonvention einzulesen, weil es meist in englischer Sprache ist, aber die gibt nach meiner Meinung die einzige Chance her, dass sich etwas zum Besseren in der Psychiatrie ändert. Ich habe auch in dem Buch auch Auszüge aus der Konvention. Da finden sich also viele Forderungen, auch dass die Leute entschädigt werden sollen für die Schäden, dass sie materielle Unterstützung kriegen, wenn sie aus der Psychiatrie rauskommen, dass es Hilfsprogramme geben soll für Menschen, die Psychopharmaka absetzen wollen und so weiter und so fort. Das muss umgesetzt werden und dann brauche es verschiedene oder gemeinsame Aktivitäten von Organisationen, um Druck auszuüben auf die Bundesregierung, dass sie solche Programme auch umsetzt und finanziert. Aber das ist also ein wahnsinnig weiter Weg noch, auch wegen der Zerstrittenheit und den Eigeninteressen der verschiedenen Organisationen. Ob ich das noch in meinem Leben erleben werde, also das ist, wie schon ganz lange gefordert ist, attraktive, nicht auf Zwang, sondern auf menschenrechtsbasierte Hilfsangebote gibt, das weiß ich nicht. Aktuell bin ich ja Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss und gemeinsamer Bundesausschuss geht ja immer darum, um die Leistungen der Krankenversicherer, gesetzlichen Krankenversicherung. Und da versuche ich gerade also mit anderen Wissenschaftlern sowas wie eine neue Leistungsziffer einzuführen, erhöhter Zeitaufwand für das Absetzen von Psychopharmaka, eben intensive Aufklärung vor der Verabreichung und Begleitung bei Absatzprozessen. Das sind sehr zeitaufwendige Prozesse und wenn es für Ärzte, wenn Ärzte das abrechnen könnten, wäre das vielleicht auch lukrativer, dass sie sich Zeit nehmen und helfen, weil viele Leute eben beim Absetzen überfordert sind. Speziell, wenn sie langfristig noch Neuroleptika, Antidepressiva genommen haben, Kombinationen bekommen haben. Und ich habe das in meinem Buch Psychopharmaka absetzen oder im letzten, was ich mit dem Psychiatrieverlag zusammen gemacht habe, Psychopharmaka reduzieren und absetzen, beschrieben. Oder Psychiater haben das beschrieben, wie kompliziert, aber wie es möglich ist, auch solche Kombinationen oder langfristig haltende Dosierungen wieder zu reduzieren und abzusetzen.
Was würdest du all denen empfehlen, die sich für eine Veränderung dieses Systems stark machen wollen, also hin zu Menschenrechten, weg von übergriffiger Diagnostizierung und Verabreichung von Substanzen?
Ja, ich werde ja auch gelegentlich gefragt von Leuten, wo sie sich engagieren sollen. Es ist schwierig. In allen Gruppen, die es gibt, muss man die Augen offen haben. Überall sitzen auch, wie überall in der Gesellschaft, doofe Leute. Man muss sich eben organisieren. Ich habe auch auf meiner Website an die Psychiatrieverlag.de so einen Service-Button, wo man dann also gucken kann, was es gibt, was gibt es für Organisationen. Ich selber bin derzeit noch Mitglied bei der NETSGE, also Netzwerk Selbsthilfe für psychische Gesundheit. Das ist ein kleiner Verein, wo sich einige wiederfinden, die jetzt andere Verbände im Streit oder enttäuscht verlassen haben. Das ist mein Weg, aber es muss jeder und jede für sich entscheiden, wo man sich engagiert. So ein Patentrezept kann ich nicht empfehlen. Aber wie gesagt, ich bin bei der NETSGE, die machen jedes Jahr eine Tagung und das sind relativ nette, vernünftige Leute.
Gibt es noch was, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also wer Angst hat vor der Psychiatrie, und viele Leute haben ja Angst vor der Psychiatrie, den kann ich nur raten, macht eine psychosoziale Patientenverfügung. Spätestens wenn ihr älter werdet und vielleicht ins Altenheim kommt und so weiter, haben dann droht allen Psychopharmaka. Und es ist sinnvoll, auch für die Freunde, die Angehörigen, sich zu schützen angesichts der zunehmenden psychiatrischen Bedrohung durch eine Patientenverfügung. Deutschland ist ja das einzige Land weltweit, in dem Patientenverfügungen auch für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen ohne Wenn und Aber geschützt.